Kapitel 34 Die Trennungsgefühle der Gopis. Die Gopis von Vrindavan liebten Krishna so sehr, dass der nächtliche Rastanz nicht genügte, um sie zufriedenzustellen. Sie wollten sich auch tagsüber seiner Gemeinschaft erfreuen. Wenn Krishna zusammen mit seinen Kuhhirtenfreunden und den Kühen in den Wald zog, konnten die Gopis zwar nicht persönlich mit ihm gehen, doch mit ihren Herzen waren sie bei ihm. Und weil ihre Herzen ihn begleiteten, war es den Gopis möglich, durch ihre starken Gefühle der Trennung weiterhin Krishnas Gemeinschaft zu haben. Dieses starke Gefühl der Trennung zu erlangen, ist das Ziel der Lehren Sri Chaitanyas und der Goswamis, seiner direkten Nachfolger in der Linie der Schülernachfolge. Wie die Gopis, so können auch wir, wenn wir nicht persönlich mit Krishna zusammen sein können, durch Gefühle der Trennung in seine Gemeinschaft gelangen. Krishnas transzendentale Gestalt, seine Eigenschaften, seine Spiele und seine Umgebung sind mit ihm identisch. Es gibt 9 verschiedene Arten des hingebungsvollen Dienstes. Hingebungsvoller Dienst für Krishna in Gefühlen der Trennung erhebt den Gottgeweihten auf die höchste Stufe der Vollkommenheit, auf die Stufe der Gopis. Srinivasacharya sagte in seinen Gebeten zu den 6 Goswamis, dass die Goswamis ihre materiell einträglichen Regierungsämter niederlegten und dem damit verbundenen fürstlichen Leben entsagten, um nach Vrindavan zu gehen, wo sie wie gewöhnliche Bettelmönche von Tür zu Tür zogen. Doch sie waren so sehr von den Trennungsgefühlen der Gopis erfüllt, dass sie in jedem Augenblick transzendentale Freude genossen. Ebenso offenbarte Sri Chaitanya, als er sich in Jagannath Puri aufhielt und das Wesen Radharanis annahm, Gefühle der Trennung von Krishna. Die Gottgeweihten, die sich in der Nachfolge der Madhva Gaudiya Sampradaya befinden, sollten ebenfalls Trennungsgefühle von Krishna entwickeln, während sie seine transzendentale Gestalt verehren und miteinander über seine transzendentalen Lehren, seine Spiele, seine Eigenschaften, seine Umgebung und seine Gefährten sprechen. Die spirituellen Meister ihrerseits sollten die Gottgeweihten erleuchten, sodass diese die höchste Vollkommenheit der Hingabe erreichen. Ständige Trennung zu empfinden, während man im Dienst des Herrn beschäftigt ist, bildet die Vollkommenheit des Krishna-Bewusstseins. Die Gopis pflegten ständig miteinander über Krishna zu sprechen. So sagte eine der Gopis: Meine lieben Freundinnen, wusstet ihr schon, dass sich Krishna auf den linken Ellenbogen aufstützt, wenn er sich auf den Boden legt, und dass er dann seinen Kopf in der linken Hand ruhen lässt? Wenn er mit seinen zierlichen Fingern auf der Flöte spielt, tanzen seine Augenbrauen auf betörende Weise hin und her. Und der Klang seiner Flöte erzeugt eine solch wunderbare Stimmung, dass die Bewohner der himmlischen Planeten, die mit ihren Frauen und Bekannten durch den Weltraum reisen, ihre Flugzeuge anhalten, da sie vom Klang der Flöte überwältigt sind. Die Frauen der Halbgötter schämen sich dann ihrer geringen Fähigkeiten des Singens und Musizierens. Doch darüber hinaus erwachen in ihnen solch starke Gefühle ehelicher Liebe, dass sich ihr Haar löst und dass sich ihre eng anliegenden Kleider lockern. Eine andere Gopi sagte: Meine lieben Freundinnen, Krishna ist so wunderschön, dass sich die Glücksgöttin ständig an seiner Brust aufhält. Und er wird immer von einer goldenen Halskette geschmückt. Unser schöner Krishna spielt auf seiner Flöte, um die Herzen unzähliger Gottgeweihter zu beleben. Er ist der einzige Freund der leidenden Lebewesen. Wenn er auf seiner Flöte spielt, halten all die Kühe und die anderen Tiere Vrindavans mitten im Kauen inne und stehen mit vollem Maul da. Sie spitzen ihre Ohren und sind wie gelähmt. Sie scheinen gar nicht mehr am Leben zu sein, sondern stehen nur noch da, wie gemalte Kühe auf einer Leinwand. Krishnas Flötenspiel ist so bezaubernd, dass selbst die Tiere wie gebannt zuhören, ganz zu schweigen dann also von uns. Eine andere der Gopis sagte: Meine lieben Freundinnen, nicht nur die Tiere, sondern auch die unbeseelten Dinge wie die Flüsse und Seen von Vrindavan werden reglos, wenn Krishna, dessen Haupt mit Pfauenfedern geschmückt ist und dessen Körper mit Erdfarben aus Vrindavan bemalt ist, an ihnen vorbeizieht. Mit den Blättern und Blumen, die ihn schmücken, sieht er aus wie ein Held. Wenn er auf seiner Flöte spielt und gemeinsam mit Balaram die Kühe zusammenruft, hält die Yamuna in ihrem Lauf inne und wartet, voller Hoffnung, dass der Wind den Staub von seinen Lotusfüßen zu ihr herüberweht. Die Yamuna ist ebenso unglücklich wie wir, denn sie erhält Krishnas Barmherzigkeit nicht. Der Fluss bleibt einfach nur wie erstarrt stehen und hält seine Wellen zurück, genau wie auch wir in unserem hoffnungslosen Sehnen nach Krishna manchmal aufhören zu weinen. In Krishnas Abwesenheit vergossen die Gopis ständig Tränen. Und manchmal, wenn sie meinten, Krishna kehre zurück, hörten sie auf zu weinen. Doch wenn sie sich in ihrer Hoffnung getäuscht sahen, brachen sie erneut in Tränen aus. Krishna ist die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes, der Ursprung aller Vishnu-Erweiterungen. Und die Kuhhirtenjungen waren alles Halbgötter. Shri Vishnu ist immer von den verschiedensten Halbgöttern wie Shiva, Brahma, Indra und Chandra umgeben, die ihm alle ihre Verehrungen darbringen. Deshalb wurde Krishna immer von den Kuhhirtenjungen begleitet, ob er nun durch den Wald von Vrindavan zog oder sich auf den Govardhan-Hügel begab. Dabei spielte er oft auf seiner Flöte, um die Kühe zu sich zu rufen. Allein durch Krishnas Gegenwart wurden die Bäume, Sträucher und alle anderen Pflanzen im Wald augenblicklich Krishna bewusst, obwohl ihr Bewusstsein in dieser Lebensform nicht sehr fortgeschritten war. Genau wie ein Mensch, der Krishna bewusst ist, alles Krishna darbringt, so wollten auch die Bäume und die anderen Pflanzen, die durch die Gegenwart von Krishna und seinen Freunden gesegnet worden waren, alles, was sie besaßen, Krishna darbringen. Ihre Früchte, ihre Blüten und den Honig, der unaufhörlich von ihren Ästen tropfte. Krishna ging oft am Ufer der Yamuna entlang, die Stirn mit Tilak gezeichnet, mit einer Girlande aus Waldblumen um den Hals und den Körper mit Sandelholzpaste und Tulasi-Blättern geschmückt. Die Hummeln waren wie berauscht vom Schatz des süßen Nektars, der die Luft erfüllte. Weil sich Krishna über das Summen der Bienen und der Hummeln freute, spielte er dazu auf seiner Flöte. Und vereinigt wurden die Klänge so lieblich, dass sogar die Fische im Wasser, wie auch die Kraniche, die Schwäne, die Enten und die anderen Vögel, wie verzaubert lauschten. Statt weiter zu schwimmen oder zu fliegen, hielten sie überwältigt inne. Sie schlossen ihre Augen und fielen in Trance, wobei sie in tiefer Meditation Krishna verehrten. Eine Gopi sagte: Meine liebe Freundin, wie schön Krishna und Balaram mit ihren Ohrringen und Perlenhalsketten aussehen. Sie vergnügen sich oben auf dem Govardhan-Hügel und alles versinkt in einem Ozean transzendentaler Freude, wenn Krishna auf seiner Flöte spielt und die ganze Schöpfung bezaubert. Wenn er zu spielen beginnt, stellen die Wolken vor Ehrfurcht ihr lautes Donnern ein, und statt den Klang seiner Flöte zu stören, antworten sie mit einem sanften Donnerrollen, um so Krishna, ihren Freund, zu beglückwünschen. Krishna gilt als der Freund der Wolken, weil sowohl die Wolken als auch Krishna den Menschen helfen, wenn sie in Not sind. Wenn die Menschen unter sengender Hitze leiden, geben ihnen die Wolken die Erquickung des Regens. Ebenso lässt Krishna auch den Menschen, die in ihrem materialistischen Leben vom Feuer der materiellen Leiden gequält werden, Hilfe zukommen. Deshalb gelten Krishna und die Wolken als Freunde, und zudem haben sie auch noch die gleiche Körpertönung. Weil die Wolken ihren höher gestellten Freund beglückwünschen wollten, ließen sie nicht Wasser, sondern kleine Blumen vom Himmel regnen und zogen sich über seinem Haupt zusammen, um ihn vor der heißen Sonne zu schützen. Eine Gopi sagte zu Mutter Yashoda: »Meine liebe Mutter, dein Sohn ist der geschickteste unter den Kuhhirtenjungen. Er beherrscht die verschiedensten Künste, wie das Kühehüten und das Flötenspiel. Er komponiert seine eigenen Lieder und dann setzt er seine Flöte an die Lippen, um sie vorzuspielen. Immer wenn seine Flöte ertönt, sei es am Morgen oder am Abend, neigen alle Halbgötter wie Shiva, Brahma, Indra und Chandra ihr Haupt und lauschen mit großer Aufmerksamkeit. Doch obwohl sie alle sehr gelehrt und talentiert sind, gelingt es ihnen nicht, die musikalische Kunst von Krishnas Flötenspiel zu verstehen. Sie lauschen konzentriert, doch Krishnas Kunst entzieht sich ihrem Begriffsvermögen. Und so stehen sie einfach da und sind verwirrt. Eine andere Gopi sagte: »Meine liebe Freundin, wenn Krishna mit seinen Kühen heimkehrt, lassen die Abdrücke seiner Fußsohlen, die mit Fahne, Blitz, Dreizack und Lotusblume gezeichnet sind, die Erde ihre Schmerzen vergessen, die sie fühlt, wenn all die Kühe über sie hinwegziehen. Wenn Krishna so dahinschreitet und seine Flöte trägt, bietet er den anmutigsten Anblick. Wenn wir ihn nur schon von Weitem sehen, regt sich in uns die brennende Sehnsucht, seine Gemeinschaft zu genießen. In solchen Momenten kommen all unsere Bewegungen zum Stillstand. Wir stehen gelähmt da wie Bäume und vergessen sogar, darauf zu achten, wie wir aussehen.« Krishna hütete viele Tausende von Kühen, die nach ihrer Farbe in verschiedene Gruppen aufgeteilt waren. Sie alle trugen unterschiedliche Namen, die sich ebenfalls nach ihrer Zeichnung richteten. Wenn Krishna von den Weidegründen nach Hause aufbrechen wollte, hatten sich die Kühe gewöhnlich schon versammelt. Genau wie die Vaishnavas auf einer Gebetskette mit 108 Perlen chanten, die die 108 Hauptgopis repräsentieren, so hatte auch Krishna 108 verschiedene Kuhherden, die er alle einzeln mit Namen rief. Wenn Krishna heimkehrt, so vertraute eine Gopi ihrer Freundin an, trägt er eine Girlande aus Tulasi-Blättern. Er legt seine Hand auf die Schulter eines Freundes und dann beginnt er, auf seiner transzendentalen Flöte zu spielen. Wenn die Frauen der schwarzen Hirsche den Klang von Krishnas Flöte vernehmen, der an den Klang der Wiener erinnert, laufen sie wie verzaubert zu Krishna, bleiben in seiner Nähe unbeweglich stehen und vergessen ihr Zuhause und ihre Gatten. Die Hirschkühe werden ebenso von den Klängen seiner Flöte betört wie wir, die wir vom Ozean der transzendentalen Eigenschaften Krishnas überwältigt sind. Eine andere Gopi sagte zu Mutter Yashoda: »Meine liebe Mutter, wenn dein Sohn ins Dorf zurückkehrt, schmückt er sich mit den Knospen der Kunda-Blume und spielt auf seiner Flöte, nur um seine Freunde zu erleuchten und zu erfreuen. Der Wind, der sanft vom Süden her weht, ist sehr angenehm, weil er wohlriechende Düfte mit sich trägt und erfrischend kühl ist. Halbgötter wie die Gandharvas und Siddhas nutzen diese glückverheißenden Momente und bringen Krishna ihre Gebete dar, indem sie ihre Hörner und Trommeln ertönen lassen. Krishna ist sehr gütig zu den Einwohnern von Vrajbhumi, Vrindavan, und wenn er mit seinen Kühen und Freunden ins Dorf zurückkehrt, erinnern sich alle daran, wie er den Govardhan-Hügel in die Luft hob. Selbst die mächtigsten Halbgötter wie Brahma und Shiva nutzen die Gelegenheit, um vor Krishna zu erscheinen und ihm ihre Abendgebete darzubringen. Und zusammen mit den Kuhhirtenjungen lobpreisen sie Krishnas Eigenschaften. Krishna wird mit dem Mond verglichen, der aus dem Ozean von Devakis Schoß geboren wurde. Wenn er am Abend heimkehrt, scheint er müde zu sein. Doch auch dann ist er bestrebt, die Einwohner von Vrindavan durch seine glücksspendende Anwesenheit zu erfreuen. Wenn Krishna so mit Blumen bekränzt ist, erstrahlt sein Gesicht vor Schönheit. Er zieht in Vrindavan ein wie ein majestätischer Elefant und langsamen Schrittes geht er nach Hause. So wie Krishna ins Dorf zurückkehrt, vergessen die Männer, Frauen und Kühe von Vrindavan die sengende Hitze des Tages. Auf diese Weise erinnerten sich die Gopis an die transzendentalen Spiele und Taten von Krishna, wenn er nicht in Vrindavan war. Sie geben uns eine Vorstellung davon, wie anziehend Krishna ist. Jedes Wesen fühlt sich zu Krishna hingezogen. Das ist die vollkommenste Beschreibung von Krishnas allanziehendem Wesen. Das Beispiel der Gopis ist sehr lehrreich für alle, die versuchen, sich in das Krishna-Bewusstsein zu vertiefen. Es zeigt uns, dass man sehr leicht mit Krishna zusammen sein kann, wenn man sich einfach an seine transzendentalen Spiele erinnert. Jeder hat die Neigung, jemanden zu lieben. Diese Liebe auf Krishna zu richten, bildet den Kern des Krishna-Bewusstseins. Wenn man ständig den Hare Krishna-Mantra chantet und sich an Krishnas transzendentale Spiele erinnert, erreicht man die vollkommenste Stufe des Krishna-Bewusstseins. Und auf diese Weise wird das Leben erhaben und erfolgreich. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 34. Kapitel des Krishna-Buches, die Trennungsgefühle der Gopis.